Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo ihr alle, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm und dem wunderbaren Thema Jugendliche und Pornografie, das wir letztes Mal schon ein bisschen besprochen haben und heute nochmal ein bisschen intensiver uns vornehmen wollen. Hallo Ann-Marlene.
Hallo, hier sind wir wieder. Hier ist Caro und Ann-Marlene in unserem Podcast. Ach komm, mit dem tollen Thema Jugendliche, ich weiß nichts mehr. Ich darf mich das heute versuchen, aber so mache ich nichts.
Schluss. F mich ruhig das nach.
Nein, das mache ich nicht. Nee, ich wollte dich nicht
nein.
Ich wollte sehr freundlich hören, sie mich anhören. Aber das war's jetzt. Das war meine Begrüßung.
Ja, ich fand's auch sehr, das klang sehr freundlich. Heute bist du aus Hamburg zugeschaltet.
Ja, genau.
Und im Hintergrund sehe ich die coole Giraffe, die irgendwie auch immer so ein bisschen mit der sehr, sehr langen blauen Zunge, oder ich weiß gar nicht, die Farbe kann ich hier nicht, aber ich meine, sie ist blau, die auch so ein bisschen pornös irgendwie.
Ja, das
immer
hat mein Lieblingsgefährte, der Illustrator, ist ja auch immer für meine Bücher und so illustriert, der hat das gemacht und die ist so gräulich, die Zunge. Also die Giraffe ist der Kopf einer Giraffe und dann kommt da so eine lange, lange, gräuliche Zunge raus. Und wenn ihr es googelt, Giraffen und Zunge raus, dann könnt ihr es sehen, weil so sieht es nämlich aus. Die haben solche langen Zunge und es ist die richtige Farbe, Caro, und es sieht aus wie ein Riesenpenis. Und diese weichen Dinge, wie soll man sagen, da um das Giraffenmaul quasi mit den kleinen Härchen drauf, das sieht wirklich aus wie so eine weiche, fluffige Vulva. Also ja, es ist obszön, das Bild vielleicht.
Es ist ein bisschen obszön.
Weil es ist riesig.
Man könnte
es, ja, das Ding kommt da raus, diese Zunge.
Ja, zumal es in einer sexologischen Praxis hängt, da ist es dann irgendwie auch, da kommt man, glaube ich, schnell auf diese Idee.
Ja, und weißt du, was interessant ist? Es hat noch nie jemand was gesagt.
Nee.
Privat sagt mal die ein oder andere, oh, das ist ja ein tolles Bild. Aber die Klienten sagen nichts. Die sind oft sehr nervös, wenn die kommen. Also so beim ersten Mal und so, oh. Und die sehen das wahrscheinlich nicht. Und die sitzen auch davor. Ich sehe sie und die Giraffe.
Die über allem schwebt, genau.
Ja.
Naja, dann gehen wir jetzt aber trotzdem nochmal weg von den Tieren hin zu den Menschen.
Ja, ich muss rumrutschen. Es macht Lärm hier, rummel, rummel. Ich sitze hier doof. So, ich bin da, ja.
Ich hatte ja letztes Mal schon angekündigt, dass es, ich glaube, zum Ende hin, dass ich ein Thema habe, das ist wirklich, glaube ich, so ganz, das steht ganz, ganz am Anfang, wenn man über Jugendliche und Pornografie spricht. Also das ist, es ging mir so durch den Kopf und ich erzähle ja immer von meinem Sohn, der nun auch kurz davor ist, ein Teenager zu werden und den all diese Themen nun auch so mehr und mehr umtreiben. Wir hatten neulich ein sehr...
Kannst du ganz kurz sagen, bevor du erzählst, weil ich glaube ja, dass er ein Teenager ist. Wie alt ist er?
Ja, na, er wird 13, er ist noch kein. Er ist im Begriff einer zu werden. Er wird jetzt sehr bald 13 und dann ist er ein Teenager,
und das,
benimmt sich aber jetzt schon so.
Da will ich mal ganz kurz sagen, das Wort Teenager, das ist ja Englisch und kommt von dem Teen, weil wenn er 12 ist, ist er 12 und wenn er 13 ist, ist er 13. Und 14, da kommt der Teenager, aber das ist missweisend, weil die Teenager, das Teenage-Alter, also das, was du jetzt eigentlich gerade meinst, würde ich behaupten, fängt früher an.
Wann genau?
Ja, also man stellt jetzt fest, dass es immer früher stattfindet und bis runter, also 10 Jahre alt und sowas, aber das dann zugegebenermaßen mehr bei Mädchen. Aber ein Junge, der 12 ist, kann absolut schon eigentlich Teenager sein.
Also das ist dann an dieses pubertäre Verhalten gekoppelt auch?
Genau,
oder?
Weil
genau,
ist es ja.
Okay.
Es geht um
gut.
Also Teenager, das ist auch wichtig für das, was wir heute besprechen. Teenage-Alter, das heißt ja dann, also in der Pubertät. Und in der Pubertät passieren Dinge im Gehirn. Und da gibt es auch komplizierte Studien dazu, was es ist, was wirklich das hier auslöst. Und das sind so, das sind verschiedene Sachen wichtig. Der Reifegrad des Gehirns und verschiedene körperlichen Sachen und verschiedene Enzyme und so im Hirn. Also, dass es wirklich auslöst. Aber in jedem Fall kann man locker sagen, ein Junge, der 12 ist, kann schon ein bisschen so Haare sprießend haben, Pickel, sein Verhalten ändern und so weiter. Und was es vor allem ist, ich habe es gerade gestern in meinem Podcast, wir hatten wieder eine Aufnahme gestern, da ging es auch um Kindererziehung, da hat das Kind offenbar auch in den Medien, also der Junge, in den Medien gelesen, weil er hat nämlich zu den Eltern gesagt, wegen Umbau geschlossen. Und hat auf sein Hirn gezeigt, und das sage ich nämlich auch immer, wegen Umbau geschlossen. Und wir kommen gleich dazu. Das heißt nämlich, dass bestimmte Dinge, die man eigentlich braucht, gerade vielleicht nicht verfügbar sind. Unter anderem, und das ist wichtig jetzt, aber dann erzählst du auch, unter anderem in der Teenage-Zeit sind so bestimmte Umbauten, besonders im Frontalhirn, da sitzt Persönlichkeit, Empathie, also verschiedene Dinge da in andere rein, sich reinfühlen zu können und so. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, die sind manchmal für Stunden, also das ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert, aber für Stunden vielleicht gar nicht, dann kann diese wilde Person, der sogenannte Teenager und die Teenagerin, die haben kein Gefühl dafür, warum das eigentlich gut wäre, das zu tun, was du gerade sagst.
Ah ja, okay. Das finde ich schon spannend. Ja. Vielleicht gehen wir da doch noch mal ein bisschen tiefer rein, bevor ich dann von meinem Sohn die kleine Geschichte erzähle, weil ich tatsächlich, bin ich selbst betroffen. Ich habe mich ja nun eh schon geoutet. Ja. Das frage ich mich, weil du auch gerade so Dinge wie Empathie und so weiter ansprichst und Persönlichkeit. Also das finde ich, ich habe da immer, es gibt doch dieses ganz launig geschriebene Buch von dem Jan Weiler, das Pubertier oder so. Dieser Begriff hatte sich, glaube ich, auch so ein bisschen etabliert.
Das war ein Film, oder?
Für pubertierende Jugendliche. Ist eigentlich ein Buch, das verfilmt wurde, glaube ich. Auch als Serie, sogar Vorabendserie, meine ich.
Das Pubertier, und die lagen immer auf dem Bett. Ich kriegte so Zuschriften, dass Erwachsene in dem Film im Bett lagen und Teenager mit meinem Buch. Mit Make Love.
Siehst du.
Ja, sehr da habe ich gesagt, hätten sie sich ein bisschen bemüht, hätten sie das Neue gehabt. Das ist nämlich viel besser.
Okay, naja. Na gut, aber dann sag jetzt auch schnell, wie das Neue heißt.
Ach so, ja, das heißt Sex verändert alles. Das ist einfach moderner. Genau. Da ist mehr drin.
Ja, okay.
Das ist eben nicht, ich beschreibe die Schwellkörper von ihm und dann von ihr, sondern Schwellkörper für alle. Da ist ein bisschen mehr Gender und ein bisschen mehr spannende Neuigkeiten drin und lustiger erzählt, glaube ich. Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich das mir auch mal angeschaut, noch bevor das bei meinem Sohn so anfing, dachte mal, oh, wie übertrieben alles und oh, das ist ja total irgendwie völlig überspitzt und überzogen, das schien mir alles irgendwie völlig absurd. Naja, nun muss ich sagen, es war doch nicht so übertrieben, weil ich wirklich manchmal entsteht das Gefühl, man hätte einen völlig anderen Menschen vor sich. Und auch, also was ich besonders krass finde, und vielleicht finden sich da andere Eltern von Kindern im vergleichbaren Alter auch drin wieder, sind so diese Persönlichkeitswechsel. Ne? Also das ist wirklich so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ja.
Als ob da von einem Moment auf den nächsten eine völlig andere Person vor einem steht. Also vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen besser, damit man da irgendwie mehr Verständnis für entwickeln kann, erklären.
Es gibt ja im Frontalhirn unter anderem, das weiß man aus Studien, auch von diesen Zappel-Philips und sowas, es gibt viel, viel hemmende Synapsen. Also Synapsen, das sind ja so kleine Nervenverbindungen und so, also damit die Nerven so springen können, die Nachrichten, die können so, und dann sind die schon hingesprungen und lösen ein Verhalten aus. Unter anderem ein Verhalten aus. Und diese hemmenden Synapsen, die da im Frontalhirn sitzen, die sollen dann einiges an Verhalten hemmen. So, dass es nicht passiert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da ein wirklicher Umbau stattfindet, und der Umbau geht eigentlich darum, bestimmte Verbindungen, die nicht benutzt werden, auch zu löschen. Und ganz neue zu bauen, also weil die Person sich jetzt wirklich verändert, körperlich und vom Gefühl, die kriegen mehr, also endlich sind die eigenständige Wesen, die beginnen zu empfinden, ich nicht nur ich will das und das, das tun Kleine ja auch, sondern ich bin der und die und ich stehe hierfür. Und wenn man dann das einfach als zu riesen Baustelle macht und dann ist gerade die Bauaufsicht nicht da und dann wird nicht gehemmt. Plötzlich rutscht ein Verhalten durch, wo man normalerweise das selber rechtzeitig stoppen würde und so, da kommt so eine Art, mir ist alles scheißegal und so, und dann kommen Dinge raus und am nächsten Tag funktioniert wieder alles und dann sieht er, wie blöd er war am Vortag.
Ja.
Und ist ein netter
also
Kerl.
Sowas wie Selbstreflexion ist durchaus dann schon irgendwie mit einem gewissen Abstand zu Situationen noch da. Das ist ja beruhigend.
Finde ich schon. Ja,
das weil beruhigt mich schon ein bisschen.
Das Hirn funktioniert ja. Aber es scheint einfach, dass manchmal Bereiche so Art downgelockt sind, so ähnlich wie bei Vodafone, hätte ich was gesagt. Bei allen technischen Dingen oder wenn man so reinkommt. Diese Webseite ist momentan unter Wartung. Bitte versuchen Sie, in ein paar Stunden oder sowas. Weißt du, so meine ich das. Es ist wie so eine Baustelle, wo alles nicht klappt und neue Dinge aufkommen, die auch bleiben, andere bleiben nicht. Man kann sagen,
Baustelle. So ein bisschen, es wirkt immer sehr affektgesteuert irgendwie.
Ja, es wird nicht gedämpft.
Ja, genau.
Und also das andere, auf psychologisch gesehen, was es ja auch soll es ja eigenständig machen, dass du sollst dich abnabeln von Eltern und anderen, weil du selber erwachsen werden sollst, sein willst, bestimmen willst. Ja. Und das ist... ich hatte das Gefühl, ich bin gut im Lesen des Gesichts meines Sohnes und wusste sehr oft, was er wollte, aber das war umso schlimmer, weil eigentlich egal, was ich richtig erraten hatte oder richtig gedacht hatte, er es nicht wollte. Sogar dahingehend, dass er Dinge nicht wollte, die er eigentlich wollte. Nur damit er nicht das macht, was ich wollte.
Also das ist so eine typische Anti-Haltung. Ja, es gibt ja diesen kleinen Pinguin da von dem Illustrator Uli Stein, der dieses Dagegen.
Ach so,
da muss ich irgendwie, kennst du das?
Ja, ganz niedlich, kenne ich nicht, aber das...
Der dieses Dagegen-Schild hochhält, das sehe ich gefühlt da gucke ich die ganze Zeit.
Ja, und das meine ich auch und das ist richtig und wichtig. Ja. Und deswegen, es ist leider alles, das sind richtig natürliche Vorgänge, aber ein Hirn im Notmodus oder Notaggregat oder so, im herabgefahrenen Modus ist nie toll, weil das ist ja so ähnlich wie wenn Erwachsene streiten, da sind sie auch in einem anderen Modus, in einem herabgesetzten, die sind nicht mehr so gut funktionierend wie sonst und da hat man genau das Gleiche, wenn du so willst, wie mit Teenagern. Ja. Zwei unvernünftige Leute.
Du hast es regrediert, ne? Oder Regression genannt, das habe ich mir gemerkt.
Ja, weil man geht zurück in seinen Fähigkeiten auf ein Niveau, wo man nicht so gut funktioniert. Und hier mit Teenagern, das machen die dauernd.
Ja.
Sind aufgeregt, erregt, sauer, gehen, verlassen. Die machen all das, was man nicht machen soll. Und manchmal, dann denkt man, ist das mein Sohn? Weil er am nächsten Tag so süß ist, freundlich, die Mama umarmt und plötzlich eine Idee hat oder ich gehe mal einkaufen, wolltest du nicht Milch oder so? What? Ganz merkwürdig. Genau. Aber deswegen, das ist das.
Und dann, was machen wir? Lehnen uns entspannt zurück und harren der Dinge, die da kommen und... denken uns wie so oft, das ist wieder nur eine Phase, die auch irgendwie
Phase und
vorübergeht.
Man muss sagen, die brauchen auch, also die meisten, viel Zeit für sich mit sich.
Ja.
Und jetzt auch in Corona-Zeiten mit online eben. Also die sind dauernd mit Klickverhalten mit ihren Freunden zusammen. Denn sie kommen ja auch dem Thema näher. Ja. Weil alles, was klickt, also Computer und so, das macht ja auch süchtig, dass du drückst was und dann kommt was. Es ist ja wie so schießen auf eine Scheibe, peng, und drücken, boom, da kommt was. Und da gibt es ja auch Studien.
Das ist so unmittelbar.
Und das gibt Studien dazu, dass es zu viel nicht gut ist. Also die auch in Schulen, wo Computer längst schon eingeführt sind für jedes Kind, scheint die Studienergebnisse scheinen dann später niedriger zu sein als in Schulen, wo es anders gemacht wird, ohne Digitalität. Okay. Und jetzt aber auch sowieso zu viel Bildschirm. Wir reden heute von zu viel Porno. Das kann man
zu viel Porno, was ja aber unmittelbar mit Bildschirm verbunden ist. Genau, und dazu passt wunderbar auch meine kleine Mini-Geschichte. Und zwar geht
jetzt wollen wir sie auch hören.
Das Eintreten ins Jugendzimmer.
Ja.
In das hoheitliche Gebiet des Teenagers. Und da wurde, also ich hatte die, muss ich auch sagen, also es ist aber einfach diese Angewohnheit, immer ins Zimmer einfach reinzugehen,
böse
ohne zu klopfen.
Böse Mutter.
Also oft war weil die Tür auch oft gar nicht zu war, sondern angelehnt. Ja, ne?
Trotzdem,
jetzt neuerdings. Böse Mutter, habe ich mir auch nie so viele Gedanken drüber gemacht, ist nicht mehr dran jetzt.
Ja, nee, klar.
Nachdem ich das kürzlich ein paar Mal gemacht habe, wurde mir das Smartphone unter die Nase gehalten mit einem, wie nennt man das, TikTok-Tutorial. Sehr launig und lustig. Eintrittsregeln für Eltern ins Kinder- und Jugendzimmer.
Das ist so genial.
Das war sehr, sehr lustig gemacht. Also natürlich muss man klopfen und natürlich muss man dann auch nicht gleich reinplatzen, sondern warten, bis der der Gebieter einem Eintritt gewährt.
Ich würde sagen, vergleich das mit dir zu Toilette gehen.
Ja.
Also wenn du so machst es. Einfach ja. auch die Tür zu und da soll auch keiner reinkommen und wenn die klopfen, sollen die immer noch nicht reinkommen und du schließt auch meist ab und so weiter, weil das ja. ist einfach, ich habe tatsächlich mehrfach Kleine hier gehabt, also nicht oft, das ist ja nicht mein Job, aber manchmal sagen ja. Eltern, würdest du kurz mit meiner 14-Jährigen sprechen, mit meiner 12-Jährigen oder so, sie ist so unglücklich und bei der einen, bei der ganz Kleinen, bei der 12-Jährigen, da war das ganz klar, sie weinte richtig. Keiner würde respektieren, dass sie, dass es ihr Zimmer sei. Ja. Die Eltern kämen rein und der Bruder käme rein, so ein kleiner 5-Jähriger, glaube ich, war das. Und die haben alle gesagt, das macht doch nichts, da kannst du doch mit ihm spielen und so. Sie fühlte sich richtig in ihrer Intimität, also in ihrer Intimsphäre, mit sich selber gestört. Auch immer sie gemacht hat, ob sie jetzt sich nur angezogen hat, ich meine jetzt gar nicht so Selbstbefriedigung und all so ein Kram, aber das kommt ja in diesem Alter ganz oft und viel dazu. Es ist einfach klar. Verbot für mich. Also für mich heißt nie reingehen. Also klopfen an Türe, wenn man irgendwo hin will. Also echt jetzt.
Ja. Naja, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, bis zu einem gewissen Alter ist es mit dem Klopfen ja kein Thema. Und dieser Übergang, das ist eine sehr sensible Phase. Ne? Also da hat er definitiv eine sehr deutliche Grenze gesetzt. Ich habe kurz gezuckt und habe dann gedacht, okay, die
tolle
Zeiten
Junge.
Ändern
tolle
sich.
Tolle Junge. Ja. Und weißt du was? Ich finde, jetzt wo du das sagst, das ist die Zeit. Also ich finde, du kannst auch beim 5-Jährigen klopfen.
Ja.
Du kannst einfach sagen, Mami hier, aber natürlich geht man davon auch reingehen, aber dann wird es ja angelegt, dass du respektierst, wer die sind.
Ja.
Und das kannst du auch früher anfangen. Brauchst du nicht warten, bis die 12 sind.
Nee, das stimmt. Wobei ich muss sagen, das war bei uns immer alles sehr open door. Also, ne, das ist ja auch immer so ein bisschen, glaube ich, wie man als Familie so grundsätzlich aufgestellt ist. Und bei uns war das immer alles sehr offen und die Türen waren eigentlich auch nie zu. Die standen immer alle sperrangelweit offen, sodass dieses Thema einfach überhaupt nicht aufkam. Aber ich war einfach unbedarft.
Ja, aber
ich konnte es aber dann auch verstehen und ich trainiere es mir jetzt natürlich.
Ja, weil jetzt war seine Tür ja auch nicht mehr offen.
Nee, genau. Genau. Ja, genau. Wir haben jetzt den Übergang geschafft.
Aha.
Aber das fand ich lustig.
Nee, das passte ganz angenehm gleitend, finde ich. Ja.
Ja. Genau. Und aber damit geht's ja los, ne? Also diese, was du jetzt auch gerade von deiner jungen Klientin erzählt hast, so diese Intimsphäre, die sich dann, ne, und Privatsphäre, die sich dann einfach so mehr und mehr irgendwie ausbildet und dieses für sich viel Zeit für sich haben wollen, irgendwie auch möglichst wenig Störung von außen, das passt ja. Und das wird ja natürlich dann, und jetzt spanne ich den Bogen zu Porno, weil das ja oft dann auch mit Masturbation und so weiter verbunden ist, dann wird es natürlich ein Riesenthema, weil das fände ich sehr unangenehm, auf so eine Szene drauf zuzukommen.
Ja, warte mal ganz
dann
kurz,
als
weil
als
ich
Mutter.
Würde nämlich gerne noch ein Bild aufmachen, wenn wir jetzt diese Kleinen haben, die gerade beginnen, ihre Tür zuzumachen, die vielleicht 10 sind, 12, 13 sind. Wenn wir jetzt die Zahlen angucken, dann haben zumindest die Jungs, wenn die in dem Alter, definitiv schon Porno gesehen. Und wenn wir dann auch noch sagen, die sind jetzt auch teenös, weil die sind ja keine Teenager eventuell, aber schon pubertierend, dann haben die längst schon entdeckt, dass man auch den Penis anfassen kann, die Mädels ja auch, aber tun es immer noch weniger, weil die so oft lernen, dass sie es nicht sollen. Aber wenn wir heute darüber sprechen, über Pornoverhalten, dürfen wir auch tatsächlich fast einfach mal Jungs sagen, weil das sind Jungs und Männer.
Ja.
Und jetzt haben wir diese Körper, die wundern sich, ich erinnere mich, wie fragil das ist, oh Gott, mein Penis wächst, aber in der Dusche, beim Sport habe ich gesehen, da gibt's andere, die sind so ganz anders, mein Penis ist irgendwie noch nicht gewachsen, wo sind die Haare, jetzt kriege ich Pickel und ich mag übrigens die da auch so gerne aus der Parallelklasse oder den da in der, und diese unsichere Situation, die wissen gar nicht, wie Sex geht. Also haben noch nie was gemacht. Einige in dem Alter haben schon geknutscht, also so ein bisschen ganz vorsichtig. Ich erinnere noch den ersten Engtanz. Meine Güte, wie aufregend so eine Backe an Menschen. Ja, ist das irre.
Bei mir war es auf der, Achtung, Konfirmandenfreizeit.
Ja, siehst du wohl. Ja, bei mir auch ähnlich vom Alter. Nein, ich war 12, weil das weiß ich, weil ich da weggezogen bin.
Ja, ich auch ungefähr.
Und weißt du, dieses ganze Aufregende, ganz feine, so klein, was wir, man muss sich wirklich da reindenken wieder, weil wir machen ja als Erwachsene, wir haben so viel gesehen, wir machen so viel, aber da, das Alleraufregendste war diese Backe, diese Wange an jemand anderen und vielleicht so ein Kuss auf die Wange, Backe und irgendwann dann so einen vorsichtigen Kuss und so weiter. Und jetzt ins Kinderzimmer und jetzt wird gefickt und geschlagen und geschleppt ins Gesicht und zwar nicht das Kind, sondern im Porno. Ja. Das, was die sehen, da kommen riesen Penisse raus aus dem Schirm, da kommen fette Busen, also Körper, die unfassbar sind und meist, wir reden hier von Mainstream, weil das ist das, was überall aufpoppt und reinkommt, wenn die unbeabsichtigt an sowas gelangen, dann ist es härtere Sex. Zwei Körper, die ganz heftig Dinge machen und dicke Zungen, die rauskommen, Frauen, die so tun, als ob es ein Riesengenuss ist, mehr oder weniger misshandelt zu werden. Also dicke Penisse im Hintern, in der Vagina und überall. Und mach mal dieses Bild auf. Was macht das?
Vor allem jetzt, ich merke es bei mir selbst, obwohl das bei mir, also ne, mit, aber gerade so in diesem Kontrast, den du auch gerade irgendwie aufgezeigt hast, mit diesem ganz zaghaften Annäherung, die so in der Realität eigentlich in dem Alter stattfindet, ne, so eine körperliche Annäherung, die Wange und dann dieses Bild aus dem Porno, da merkt man ja schon irgendwie, wie krass die Gegensätze sind und wie fernab jeglicher und Realität sich das auch bewegt.
Natürlich. Also diese Jugendliche, bei die ich gesprochen hatte, mit denen ich gesprochen hatte, 12 bis 14 in der Leipziger Schule damals für Make Love, das kann man auch in der Mediathek finden, da sagten die ja, ihre größte Sorge beim ersten Mal war, die Mädels haben gesagt, dass es weh tut und die Jungs haben gesagt, dass ich meiner Freundin weh tue. Wir haben nicht, da war Schmerzen ein Junge, der gay war, aber das hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt. Und das Mädchen, die auch wusste, dass sie auf Frauen steht, also da ist die Sorge ja nicht da. Es geht um dieses, das Durchstoßen, diese Jungfernhäutchen, was es da gar nicht gibt, wie wir wissen. So, aber Sorge um solche Sachen. Und dann sieht man dieses, ich muss es sagen, ficken da immer in diesen. Ja. Und das kannten die auch. Und jetzt bringe ich noch Studien rein, die sagen, später, wenn die Leute denn Sex haben, also je mehr Porno geschaut wird, häufig Pornoschauer, haben auch häufiger Analsex. Also diese Verhaltensweisen, die es da gibt, die mirrored man ja, man spiegelt die, man sieht die. Und dann gibt es noch Studien, die zeigen, dass die Jungs sagen, ja, ich fand's bescheuert, das ins Gesicht schlagen. Ich weiß eigentlich auch nicht, wozu. Aber ich dachte, sie hätte es erwartet. Und das Mädchen, was komischerweise selber nicht so viel Porno schaut, die Mädchen sagen, ich dachte, das wollte er so. Also irgendwie spricht es sich doch herum, dass es so läuft. Dass man so etwas so macht. Also beide glauben das und beide sagen, ja, das mache ich, weil sonst die andere Person enttäuscht ist. Also da ist ja kein Sprechen von du, es geht auch anders, weil ich weiß ja gar nicht, dass es anders geht. Wenn es das ist, was ich sehe.
Genau, wenn das mein erster Eindruck von Geschlechtsverkehr oder wie man miteinander intim wird, ist dann, dann nimmt man das natürlich erstmal für bare Münze, wenn es auch vielleicht vom Elternhaus oder so vorher nicht anders mal thematisiert wurde, ne? Oder offener. Ja. Also ich weiß nicht, in wie vielen Elternhäusern der Umgang so offen ist, dass man, bevor man in dieses Pornoschauen reinkommt, ob nun gewollt oder ungewollt, dass man eigentlich vorher schon weiß, wie es in der Realität aussieht.
In meiner Zunft wir ziehen alle unser Kinder anders, weil wir wissen, wie wichtig das ist und einige wirklich aufgeklärte Eltern, die sich trauen. Ja. Aber das geht einfach nicht, wenn du nicht kannst. Das meine ich auch nicht, dass man das immer muss und soll. Ja. Es ist ein Problem heute und Porno ist ja nicht nur schlecht, wie ich immer sage, aber wir reden ja davon, von ganz jungen Wesen, die damit gerade beginnen und was das denn auch machen kann.
Und wenn ich jetzt aber trotzdem als Eltern davon Wind bekomme, dass mein Kind da Berührung hat oder auch junge Mädchen, dann ist es doch, glaube ich, aber trotzdem irgendwie geboten, das Gespräch zu suchen.
Ja, ich finde ja. Oder man muss jemanden suchen, der es dann oder die es machen kann. Also das ist, vielleicht gibt es doch jemanden in der Familie, jemand kennt jemanden, der jemanden kennt und so. Oder es gibt eben gute Bücher. Ja, wo man ja, das
denke ich auch, die man zur Hilfe nehmen ja, kann dann auch.
Ja,
ne?
Ja, kann man hinlegen für Jugendliche, geschrieben für Jugendliche, ja, was das alles auf sich hat und ob man es machen muss oder nicht und so weiter. Ja. Das ist ein schweres Thema, weil wir haben so oft darüber gesprochen, über die Scham und die wollen genau, nicht, dass man sich einmischt in ihre Sexualität und das. Also ich finde nur, ich bin so aggressiv auf dieses, nicht generell auf Porno, aber wenn dieses nicht sagen wollen, ich will mein Kind schützen, meinem Kind schützen, das schützt du nur, wenn du dafür sorgst, dass es aufgeklärt ist. Und es wird woanders oft nicht aufgeklärt, also Schule.
Ja, oder es klärt sich im schlimmsten Falle selber übers Internet auf und sucht weiter und dann kommen immer härtere Sachen. Ja. Ne? Das ist ja so eine Negativspirale auch. Ich glaube aber, dass es nicht nur Einfluss auf die Sexualpraktiken, die du ja gerade schon so beschrieben hast, auch hat, sondern überhaupt allgemein auch auf das Körperbild. Ne? Wenn man immer so überdefinierte Körper sieht mit so Monsterbrüsten und Monsterpenissen und. Also das macht ja auch was mit einem, wenn man da anfängt, dann zu vergleichen.
Das sind die sexuellen Körper, aber da braucht man gar nicht so weit gehen. Da gibt es auch hervorragende Studien dazu, wie viel auf die Jugendlichen reinprallen, einfach so in der Werbung, in den Medien, in Fernsehsendungen und. Und da gibt es auch Studien, die vergleichen, wie viel gab es vor 10 Jahren, wie viel gibt es jetzt. Mhm. Und das ist immens gestiegen heute. Und was für eine Wirkung das hat, so Zeitschriften, Werbung, Insta, TikTok, diese ganzen Sachen, weil da laufen so viel unterschwellige Sachen mit immer zu diesem Körper. Und das Körperbewusstsein ist eben fragil in dem Alter und das eigene Körperbild bildet sich gerade erst. Und wenn man dann sieht, ich bin nicht so toll und ich kriege zu wissen, du musst groß sein, du musst lange stehen können, du musst dies, also das gilt ja für die Jungs immer noch, dieses ganze sexuell alles im Griff haben, du musst den Sex choreografieren, steuern und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema und da würde ich gerne hingehen jetzt zu der Selbstbefriedigung, weil da sitzen sie und dass im Porno dummerweise auch alles so schnell passiert, also schnell und hoch angespannt. Und deswegen, wenn man so schnelle Stellungswechsel, jetzt muss das, dann ist man im Stress. Stressmodus wissen wir alle, da ist kein Sex vorgesehen. Ein junger Penis wird trotzdem vielleicht sogar stehen bleiben. Aber es ist das, was wir sehen in den Praxen. Da kommen ganz viele mittlerweile junge Männer, also Mitte 20, die nicht ihre Erektion halten können. Die haben Erektionsprobleme. Mhm. Oder das Problem, dass sie sofort kommen, wenn sie in eine warmen, echten, also in eine Frau oder in einen Mann eindringen, wo dann alles live ist und Gerüche mit visuellen Inhalten, verliebt sein und so weiter. Und es ist, sie sitzen, wenn man den Statistiken nimmt, 4 bis 6 Jahre, bevor sie, also wir reden Wahnsinn, jetzt hier von 12, 13, 14-Jährigen, das erste Mal ist 17, irgendwas. Letztes Mal, als ich geguckt habe, war es 17,3 im Schnitt. Das heißt also, dass 15% oder so jeweils immer früher und 15 noch später, aber die meisten, 70%, haben ihren ersten Sex erst mit 17. Und das Masturbieren entdecken die mit 10 oder 12. Das ist jetzt das Problem, das ist der große Spagat, die Lücke da. Da sitzen die Jungs oft im Zimmer, wenn die Mutter nicht reinkommt, die sitzen angespannt, die haben entweder sitzen die am Computer und haben die Tür zu, weil in der Familie die Tür nie aufgeht oder die schließen ab, oder versteckt im Bett mit ihrem Pad, iPad oder sowas, liegend.
Ja.
Aber es wird schnell gewichst, und das war schon immer übrigens, vor Porno und so weiter, weil man Angst hatte oder Sorge hatte, entdeckt zu werden.
Ja, genau,
also geht alles schnell, und wenn alles schnell geht, ist immer alles angespannt und dann kommt man eher schnell und früher, und das will man oft nicht, wenn man dann mit Partnerin oder mit einem Partner später Sex hat. Oder man, wie gesagt, man hält die Erektion nicht mehr, weil man so im Stress ist, also die Jungs, in Sorge, dass ich das alles performen kann, was ich das jetzt gesehen habe, und ja, es ihr besorgen kann. Ich kann eher rubbeln auf der Klitoris. Das ist ja das Nächste, was passiert. Jetzt wissen wir, dass Mädchen weniger masturbieren, sie schlechter kennen und auch oft so 20-30% gar nicht gekommen können, noch nicht, weil sie es sich nicht beigebracht haben. Und jetzt kommt da so ein Finger und rubbelt wie im Porno so hart über die Klitoris. Also ich denke, das muss ja eine Farce sein. Also wie sollten da Sex gelingen für viele?
Ja, schwierig.
Aber es gibt viele jetzt auch, Caro, dass ich höre, dass sie sagen, so ein Scheiß, sehr, sehr viele Jugendliche, die so informiert sind, einfach so selbstständig. Mhm. Und ich habe gestern letztes Mal beim Podcast waren zwei Frauen da, die waren nur knappe 21, 24 und sowas. Mhm. Also, dass die so viel schon wissen, dass die sagen, wir machen unser Ding. Ja. Weißt du, dass die
lassen sich davon nicht mehr beeindrucken.
Genau. Mhm. Und vielleicht machen die auch mal Pornsex, aber die wissen, nein, das müssen wir nicht nachmachen. Man muss nicht alles nachmachen, was man im Netz sieht. Deswegen ist so Netzaufklärung, Social-Media-Aufklärung, Porno-Aufklärung wahnsinnig wichtig.
Ja, da wird ja teilweise schon von so einer ganzen Generation Porno oder YouPorn oder ne gesprochen. Also ich weiß nicht, ob das ein bisschen sehr übertrieben ist. Nein. Oder findest du es angemessen?
Ja, nee. Weil okay. Das ist, das sehe ich, ich habe von ganz diesen ganz jungen Leuten gehört, dass selbst die kriegen Porno ins Gesicht. Also auch diese Schule in Leipzig, und das war 2000, ich glaube 13 oder 15 oder so da. Und da kamen schon Pornos auf dem Bildschirm, als ich was anderes zeigen wollte. Wir haben da eine Internetverbindung geschaltet und plötzlich kam da Porno auf. Obwohl ich von einer bestimmten Seite einen Film runterladen wollte, ein Disney oder irgend sowas, Aladdin oder
was. Ja, da wird ganz schlau angefüttert, auch die Kundschaft von morgen, ne?
Und deswegen, ich würde es nicht so gerne verteufeln, weil man kann da immerhin auch Dinge sehen, die man früher nicht sehen konnte. Da erinnere ich noch meinen Kameramann Felix von dem doch noch TV, mein Vlog. Dass er so in einem Vlog darüber gesprochen hat, wie er sich so furchtbare Gedanken gemacht hat, beim ersten Mal, wie findet er den Eingang?
Ja.
Weil, wie er sagte, der Penis hat ja keine Leuchte und es ist ja dunkel und so weiter. Er hat richtig, es war schön beschrieben, weil es echt eine echte Sorge ist. Wo muss ich rein und wie finde ich das, wenn ich erregt bin und so weiter? Und im Porno kannst du einfach viel sehen.
Das stimmt. Ist ja auch immer alles total blank.
Ja. Und ich finde, man sollte genau das besprechen. Du kannst viel sehen. Aber geh mal davon aus, dass die Penisse meist übergroß sind. Geh mal davon aus, dass ganz, ganz viele Busen operiert sind. Lippen, die Nägel künstlich sind, die Haare künstlich sind. Und dass es nicht immer alles Genuss ist, was nach Genuss aussieht. Es ist eine Branche. Es ist ein Business. Die sind professionell. Die sagen, okay, wo soll ich einstecken? Wie lange soll ich? Wann darf ich kommen? Das ist ein Business mit Verträgen, wo es abgesprochen wird, was das hier ist. Wir wollen erst vaginal, dann anal und dann spritzt du ins Gesicht. Es ist alles vorher besprochen, das ist künstlich, das ist eine Kunstart, und das müssen Sie verstehen, dass dieser Mainstream-Porn, das meiste, was Sie da sehen, das sind künstliche Körper, übernatürlich große Körper und viel Schummeln. Und das muss man sagen. Und können Sie sich
genau. Das müsste eigentlich auch Teil, also wenn es aus dem Elternhaus nicht mitgegeben wird, könnte auch durchaus, ich weiß nicht, inwiefern das heute in den Schulen und so weiter auch passiert. Ich meine, die ganze Verantwortung will man ja auch nicht immer dahin abgeben, aber da bestünde zumindest die Chance, in die Masse reinzugehen, mit einer guten Medienerziehung auch, ne?
Ja,
oder Medienaufklärung. Genau. Also eigentlich müsste das Teil davon sein, dass Porno da auch ein
nur
Thema
die Schule
wird.
Stoppt ja bei Porno. Dann hast du ja so.
Das denke ich nämlich auch.
Weil du hast sofort die Eltern, die sagen, ihr habt meinen Kindern ein Porno gezeigt. Mm. Man soll ja auch nicht Porno zeigen. Carsten hatte ja auch darüber gesprochen, der Carsten Müller vor ein paar Malen. Dass das alles möglich ist.
Sexualpädagoge, genau.
Wenn man einfach offen damit umgeht und und ich habe auch einen Klient, der Lehrer ist. Und er sagt, dass er das ziemlich entspannt offen lässt und einfach Fragen stellt. So, habt ihr mal Porno geschaut oder wie findet ihr das? Was seht ihr da? Und welche Körper gibt es und so? Also über ein Gespräch. Aber es muss der Lehrer wollen. Und er ist ganz, ganz entspannt mit allem. Und viele Lehrer sind es sowas von nicht. Ja.
Nee, ich denke auch. Also ich meine, das muss man ja nicht zeigen dann. Ne? Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass man das auch im Rahmen von Medienerziehung irgendwie zeigt. Aber darüber ins Gespräch kommen, finde ich jetzt nicht so verwerflich. Und ab einem gewissen Alter ist das einfach auch geboten, finde ich.
Ja, ich finde, das wollte ich gerade sagen. Fragen stellen und sagen, hast du dir mal Gedanken drüber gemacht, falls du Porno gesehen hast? Also wie findest du die Körper? Und so Gespräche beginnen. Insistieren, bestehen drauf. Weil es ist, also ich finde bei diesem Thema, und vielleicht gibt es auch andere Kollegen, die anders meinen, also Carsten sagte ja auch, also das Kind wird schon fragen und so weiter, die Jugendlichen zu diesem Thema fragen nicht. Und nee, das glaube ich auch. Ich wollte, dass mein Sohn es weiß. Ich wollte sagen, ja, macht ihr kurz Gedanken darüber. Und dann war ich, bestand ich so ein bisschen drauf. Also wenn das Kind wirklich nicht will und abwehrt oder du gerade eins der geschlossenen Phasen erwischt im Gehirn, dann musst du es nochmal versuchen. Aber es, ich finde, ich fand das als Pflicht. Ich werde jetzt nicht sagen, ihr müsst es als Pflicht sehen, aber ich
habe das als Pflicht. Nee, aber man kann ja auch Alternativen, ne? Also, ne, weil du sagtest ja auch, du verteufelst das gar nicht gänzlich, sondern man kann ja auch Alternativen, das haben wir letztes Mal schon ganz kurz in der letzten Folge besprochen, anbieten. Ne? Ja. Also Porno ist nicht gleich Porno, das kann man ja auch nicht oft genug sagen. Es gibt ja durchaus auch Alternativen, die, sage ich mal, so der durchschnittlichen Realität auch im Pornobereich sehr viel näher kommen als so dieses Mainstream Pornöse, über das wir jetzt gerade gesprochen haben.
Ja, aber dann
haben.
Kann man das ja auch kaum seinem Kind zeigen, sondern muss einfach Informationen geben und sagen, es gibt andere, kannst mal auf ein paar andere Worte suchen, auf natürliche Körper oder echter Sex oder dann kannst du ja mal gucken, weil also das man muss so ein bisschen den Weg leiten. Aber ich finde, ich habe, du hattest mir gerade so ein bisschen unterbrochen, aber ich will das deutlich sagen, ich empfand das als meine Pflicht.
Ja, absolut. Ja.
Weil ich nicht wollte, dass meiner in so eine Schräglage reinkommt. Irgendwann kriegen die es ja eh mit. Als Erwachsenen, ach so, ja, und man kann auch anders Sex haben und so weiter. Mhm. Ja, ja, aber die Verhaltensweisen laut Studien scheinen tatsächlich da zu sein. Diese gröberen und mit dem Schlagen, also Slappen sage ich immer, weil Schlagen ist was anderes, aber so Klapse überall auf dem Po, ins Gesicht, also bei der Frau.
Ja, und das ist so, das hast du vorhin schon kurz gesagt, das darf man halt nicht unterschätzen, weil viele Eltern ja so dieses Bedürfnis haben, ihre Kinder davor zu schützen und so abzuschirmen. Ja. Und viele haben ja auch viele Filter zwischengeschaltet, was so das Internet angeht. Aber das sagte der Carsten auch nochmal, als ich ihn dann nach dem Podcast nochmal für ein anderes Thema interviewt habe. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Du kannst noch so viele Filter und Sperren setzen, irgendwo kommen sie damit in Berührung. Ja. Du kannst es überhaupt nicht, egal wie gut du, was du für eine Festung um sie herum aufbaust, sie kommen damit in Berührung,
wichtige,
ob man es will
Botschaft,
oder nicht.
Wichtige Botschaft, weil das ist das K.O.-Argument von Eltern, die nicht wollen. Ja. Mein Kind nicht. Und das stimmt nicht. Es wären die Ausnahmen.
So kommen. Und es ist, ich finde, das ist fast ein bisschen, also ich gehe da noch einen Schritt weiter, fahrlässig ist nicht zu thematisieren an irgendeiner Stelle, weil die Folgen, vielleicht kannst du sie noch mal ganz kurz skizzieren. Naja. Wir haben diverse ja schon benannt, sind schon auch, können nicht, also sind nicht immer dramatisch, aber können durchaus auch schon sehr unangenehm werden.
Erektionsstörungen und zu früh kommen und vor allem so ein Sex, wo man gar nicht in Kontakt sein kann mit den eigenen Empfindungen und mit der Partnerin oder dem Partner, weil man so beschäftigt ist, man ist so kognitiv abgelenkt mit dem Performen.
Ja, genau.
Und dieses alles richtig zu machen. Und die Frauen, ich habe meine Masterarbeit ja über dieses genitale Selbstbild geschrieben, da waren auch 16-Jährige dabei. Und die da war es auch ganz deutlich, die mehr so ihr eigenes Genital mochten und kannten und berührten, die fühlten sich auch mehr wie Subjekte beim Sex und haben sich, wie wir nennen, kognitive Ablenkung, also die waren weniger abgelenkt durch Gedanken darüber, wie sie aussehen wohl und wie sie wirken und wie sie performen. Und also das ist das kritische Beobachten, Spectatoring heißt das, sich selbst kritisch beim Sex beobachten. Diese ganzen Sachen, die waren alle niedriger bei denen, die sich gerne mochten und gerne anfassen, also sich wirklich körperlich kennengelernt hatten. Und die spürten mehr, also die hatten mehr waren bei sich beim Sex. Ja. Und das ist das ist ja viel schöner. Ja, dafür absolut. Ist er ja da, glaube ich. Und weißt du was? Ja. Ich wollte gerade sagen, weil wir sind schon wieder so lange unterwegs heute, weil wir ja auch sagen wollten, was man dagegen tun kann. Und das ist jetzt ein ganz anderes Kapitel. Also mit Jugendlichen über Porn sprechen. Aber ja, wenn da jetzt jemand zuhört, mithört, vielleicht auch ältere Leute, ich habe gerade so ein Anschreiben bekommen von von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Die machen nämlich die suchen gerade, rekrutieren gerade Männer, für, ich glaube nur Männer, aber das findet man raus. Also Leute, die selber meinen, dass sie eine problematische Pornografienutzung betreiben. Also, weil die nämlich ein Programm entwickeln, das wollen die denn mit den Leuten machen, die sich eignen. Also da geht es ja auch um Alter und die brauchen so und so viele so. Also die suchen jetzt gerade die Teilnehmergruppe zusammen für diese vierwöchige achtsamkeitsbasierte Online-Intervention zur Behandlung von so Porno-Problemverhalten. Und da könnt ihr euch bewerben noch. Das geht noch einen Monat, also Ende Juni, Juni. Und da, da kann man, genau. Und das, wir können, ich kann die
Wir packen den Link in unsere Shownotes, würde ich sagen. Der sah sehr komplex aus. Du hast den ja vorhin in die Kamera gehalten. Also in den Shownotes zum Podcast findet ihr, falls jemand Interesse hat, sich an der Studie zu beteiligen oder sich da mal drüber informieren möchte.
Packen wir den da rein. Ihr den Link. Und man kann ja auch, also es gibt ja auch ganz pfiffige Heinrich-Heine-Universität, Pornoproblemverhalten habt ihr es auch. Aber diese Studie oder dieses Projekt, dann habt ihr es einmal gehört, das heißt Room to Reboot. Also Room ist ja der Raum und To ist eine 2, eine Zahl. Und Reboot ist ja, wenn man ein System neu hochfährt. Also einfach neu hochfahren, weil das darum geht es auch beim Porno. Man braucht ein anderes System. Man fährt es neu hoch und die, man sagt, die ganzen Bugs, das ganze Scheiße, der ganze Scheiß ist dann weg. Weil der Computer ist immer feiner, wenn man ihn mal rebootet. Ja, so, Room to Reboot. Und,
genau, in dem Zusammenhang würde ich gerne auch nochmal auf unsere anderen Podcast-Folgen hinweisen, die sich indirekt oder auch direkt mit dem Thema befassen, nämlich mit diesen ganzen Folgeerscheinungen von übermäßigem Porno-Konsum, nämlich wie erektile Dysfunktion oder zu frühes Kommen. Den Themen haben wir uns ja schon sehr umfangreich gewidmet. Und wer da mehr Informationen will, der kann auch gerne mal in unsere anderen Podcast-Folgen zum Thema reinhören. Da gibt es dann auch Ansätze für diese Situation, wenn es denn schon so weit gekommen ist.
Ja, und wenn sich jemand jetzt fragt, wann ist es zu viel?
Ja,
dann möchte ich deutlich sagen, wenn er selber findet, dass es zu viel ist, oder er sollte unbedingt auf seine Umgebung hören. Also wenn seine Frau oder wenn er merkt, seine sozialen Kontakte leiden, seine Freunde sagen, du hast aber auch nie Zeit. Nee, es gibt nämlich Leute, die wählen, zu Hause zu bleiben und sich weiter vor dem Computer zu beschäftigen.
Gibt's also das, da muss ich jetzt zwingend die Frage stellen, ist das manchmal bei Jugendlichen auch schon der Fall oder ist das eher was?
Ach, definitiv. Ja? Definitiv. Okay. Also die bleiben einfach in ihrem Zimmer und gehen nicht mehr raus. Nee, ich habe keinen Bock auf Fußball heute und so Sachen. Also hör auf deine Umgebung, um die finden, dass du zu viel vom Bildschirm sitzt. Also es kann ja auch sein, die wissen nicht, was du da tust, aber hör auf die Umgebung und Ehe oder Beziehungsleute, hör auf euer, oft ist es dann eine Frau zu einem Mann, der das zu viel betreibt, die ich habe einige Paare und auch einige Paare, wo die Frau dieses rigoros ablehnt und da spreche ich ja dann zum Beispiel immer gegen, weil ich finde, jede kann masturbieren, wo sie wollen. Also
dazu haben wir ja auch schon aufgenommen zu dem Thema.
Die können, das muss nicht immer falsch sein, aber vor allem auch, wenn du selber genau weißt, spür mal rein, ja, ich weiß. Ich wollte einfach, dann bin ich wieder zum Computer und habe ich wieder diese, da war ich 2 Stunden, habe wieder diese Inhalte und so weiter. Wenn du das selber auch meinst, ich kann es nicht mehr steuern, ich kann es auch nicht mehr lassen, wenn ich es möchte, dann kannst du jetzt was dagegen tun.
Also der Sog ist auch nicht zu unterschätzen, der von Porno ausgeht. Ne? Das kann auch suchthafte Züge durchaus. Ich glaube, es ist noch nicht als Krankheit anerkannt. Die Sexsucht ja schon, aber die Pornosucht meine ich noch nicht.
Ja.
Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt so etwas wie Pornosucht,
glaube ich, kann man schon sagen. Ne? Ja, das sagen, das gibt's nicht. Aber das ist, hier steht es ja, diese Heine-Universität, die sagt ja, über diese Methode, also die da versuchen, machen wollen, dieses achtsamkeitsbasierte Online-Intervention, also die Behandlung, die konnte bei anderen Verhaltenssüchten bereits Erfolge aufweisen. Also das heißt, wenn man jetzt auch ein Therapeut ist und da ist Porno sucht und man findet das nicht in dem Diagnosemanual, ich habe keine Ahnung, ob es da mittlerweile steht, weil da ändern sich dauernd Sachen. Dann schreibe ich eine Verhaltensproblematik auf, eine Verhaltenssucht, dass ich immer internetabhängig bin oder dass ich immer drin bleibe, nicht mehr raus will oder so. Also das ist, es ändert ja am Verhalten. Das ist eine nicht eine Störung, wie sagst du, das ist es ist ein Problem für viele Sucht, Männer.
Ja,
und dann,
Sucht,
ja.
Was hat suchtartige Züge,
ne? Definitiv, auf jeden Fall. Definitiv.
Ja, genau. Ja.
Und weißt du, dieses haben wir noch nicht gesagt. Ja, genau. Und jetzt, wo du das gesagt hast mit Sucht, da gibt's ja die Studien dazu. Also das ist irgendwie sowas, dass das Gehirn mit den Belohnungsrezeptoren und so, das Dopamin und so weiter, dass die künstlich schnell und viel feuern, weil man diese ganzen neuen Inhalte immer wieder sehen kann auf diesem Bildschirm.
Ja,
und dass man dann nie so eine Art, so eine wirkliche Sättigung erreicht. Und dann, also man bringt quasi die eigene Körperchemie durcheinander im Hirn und die wird so überansprucht und bringt es dann nicht mehr und du sitzt dann da so unbefriedigt da. Das ist auch ein Symptom, wenn es zu viel geworden ist, dass du eigentlich denkst, ich müsste es jetzt nochmal machen, weil es hat nicht so richtig was gebracht. Und weitere Symptome, wenn es denn so weit gekommen ist, beschreiben diese Männer in den Studien, sind so depressive Zustände. Und diese soziale Vereinsamung, man beginnt sich nur mit sich aufzuhalten und hat keine Lust auf andere. So, das war jetzt der Schluss jetzt von meiner Seite. Ja.
Okay, dann halte ich jetzt noch meinen kleinen Standardvortrag, auf den ich letztes Mal verzichtet habe, aber dieses Mal würde ich gern wieder sagen, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen Themen oder Anregungen, Themen, über die wir nochmal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne an achcom@rnd.de, ach komm, in einem Wort, @rnd.de oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht. Da findet ihr uns unter achcom-podcast.
Okay.
Und damit würde ich sagen wir für heute Tschüss.
Ja.
Und hören uns ganz bald wieder.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.